Entschuldigung. Nein, das ist also, aber setz da nochmal rein. Ja, das bedeutet, ich finde das lustig.
26 Birds of People. And now in Season 24. Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 26. Gast in Season 24 ist Birgit Nagland, Stiftungsvorständin bei der B&C und sie hat die ganze Zeit gelacht während dem Jingle jetzt. Servus, Birgit.
Hallo, Christian.
Was ist da so lustig dran? Ist es wirklich so schlimm, oder was?
Nein, es ist so überraschend, wenn du singst.
Überraschend, wenn ich singe, ja genau, das sieht man. Liebe Birgit, wir kennen uns, ja, knappe zwei Jahrzehnte deiner Immofinanz-Ära. Wir haben uns jetzt getroffen, 75 Jahre BUWOG, vor wenigen Tagen ein wunderbares Fest. Ich habe dich anmoderiert als Stiftungsvorständin bei der B&C, also viel zu plaudern. Ich starte mit der Einstiegsfrage, Mannerschnitten, Soletti, Süßes oder Salziges?
Soletti, bitte.
Einmal Salziges an die Birgit und Karriere-Werdegang-Podcast. Ich weiß, du kommst aus einer Steuerberaterfamilie und das hat viel mit dir gemacht in jungen Jahren natürlich. Aber beginnen wir mal Karriere-Werdegang. Wie ist es bei dir losgegangen? Ein paar Spoiler waren eh schon drin.
So wie bei jedem nach der Matura angefangen zu studieren.
Zuerst ich nicht.
Ach so.
Ich habe gerade die Matura gerade noch geschafft, aber nicht studiert. Nein, okay, geht schon.
Also bei mir war das irgendwie, okay. Irgendwie so natürlich gewesen. Ja. Allerdings zuerst quasi etwas studiert, was ich dann abgebrochen habe. Und dann, also ich war zuerst ganz kurz in Graz, bin dann nach Wien gegangen und habe dann in Wien auf der WU studiert. Weil zuerst, du hast es auch kurz angesprochen, Steuerberaterfamilie. Also das war das, was ich sicher nie werden wollte. Als Kind.
Du bist aber gar nicht so weit weg
jetzt eigentlich
von einer Steuerberaterin, ja. Ich denke mir gerade, ja. Also super Karriereplanung hat überhaupt nicht funktioniert. Genau. Dafür kann man aber vom Bottomline zufrieden sein mit dem, was rausgekommen ist. Aber auf sehr wienerisch von mir jetzt gesagt. Ich schaue immer auf LinkedIn nach und was mein Gast in dem Fall du da selbst als Stationen so eingibt und da hast du selbst eingegeben, Buongiorno AG Wien Finance Manager 2000.
2000, Jahrtausendwende, ja. Internet-Startup, Dotcom-Blase, fand ich damals, hat mich ein Bekannter angesprochen und fand ich halt damals, so wie wahrscheinlich eh viele andere auch, total spannend. Bis ich drauf gekommen bin, da ist halt schon sehr viel Luft drinnen.
Und ziemlich heiß noch dazu, ja, die genau. Luft, die ist immer heißer geworden noch, gell?
Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja.
Nein, gar nicht so auf Buongiorno bezogen, natürlich, das war damals eine irre Zeit. Das war, ich habe sie auch geliebt irgendwie, es war aber auch die Basis dafür, dass dann unsere Brick-and-Mortar-Unternehmen in Österreich wieder ein Comeback machen haben können, weil das haben wir doch eher verschlafen. Ja, lustig, ich gehe noch 75 Jahre BUWOG, das wird ein bisschen horizontal erzählt werden, weil das immer wieder kommt. Da ist neben uns auch gestanden ein gewisser Eduard Zehetner, mit dem du auch sehr, sehr viele Bezugspunkte natürlich hast und der ist einfach witzig. Und der war ja damals bei der Jet2Web, ne? Hat gelungen wie ein Dieter Bohlen-Song irgendwie Jet2Web oder so. Aber sie haben einen Spaß gehabt damals dort, ja. Gut, bei dir geht's dann weiter und da habe ich den nächsten Touchpoint zu einem Gast. Sie war vor einem Quartal da, die Christine Kataster.
Genau, PwC.
PwC.
Ich habe nach der Dotcom-Geschichte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du irgendwas Handfestes machen, ja. Und bin zu PwC gegangen, dort klassische Ausbildung, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und war bei der Christine im Team.
Ja. Und also so früh wolltest du dann doch schon die Steuerberater, nachdem es…
Ja, genau, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist doch irgendwie seriös und kann man irgendwas machen damit.
Und ihr seid beide eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr viel Aufsichtsrätin und das finde ich gut. Ja, ist der Kontakt mit der Christine über die Jahre bestehen geblieben?
Ja, an, absolut, oder? Genau. Also manchmal mehr, manchmal weniger, aber genau. Ja, natürlich. Also die ist auch ein Wesen, glaube ich, dieser Prüfungsgesellschaften, die kümmern sich um ihre Alumnis. Ne?
Mhm. Das war also in den Nullerjahren bei PricewaterhouseCoopers. Wir haben einen Wirtschaftsaufschwung gehabt, auch gute Änderungen bei den steuerlichen Rahmenbedingungen, damals Körperschaftssteuer runter. Wie hast du diese Zeit, doch ein bisschen wirtschaftlicher Aufbruch wahrgenommen?
Ja, also für mich war es sehr spannend, weil ich war ja doch relativ am Beginn meiner Berufslaufbahn und ich fand das einfach in der PwC, ich fand das einfach spannend, so viele Unternehmen zu sehen. Ich war, muss man jetzt sagen, ich war mehr auf US GAAP Unternehmen sozusagen spezialisiert und habe halt da diesen ganzen Wandel nach den Skandalen nach Enron mitgemacht und habe diese ganze quasi Kontrollschleifen und Einführung von Kontrollen eigentlich miterlebt, die österreichischen Unternehmen halt dann auch umsetzen mussten, wo das bei uns noch gar nicht so üblich war.
Das waren also so irgendwie die Vorboten zu späteren CFO-Jobs oder so, oder? Dass man US GAAP als eine der ersten, die das in Österreich, ich kann mich erinnern, das habe ich nie verstanden, damals journalistisch, wo jetzt genau der Unterschied liegt und ich wollte ins Detail gehen, aber ich war einfach immer zu nah an der Aktie dran und wechseln wir zur Immofinanz, gehen wir ins Jahr 2007, Ende dieses Booms, jetzt hat viele Unternehmen damals 2007, 2008, vor allem 2008, durch Lehman dann. Ja. Und 2007 ist schon ein bisschen losgegangen natürlich. Du bist in die Immofinanz gekommen, noch in der Ära Petrikovic.
Ja.
Und warst lange Jahre dort. Sprech mal kurz über deinen Start zur Immofinanz. Wieso hast du dich für dieses Unternehmen entschieden?
Warum habe ich mich damals für dieses Unternehmen entschieden? Ich glaube, weil damals waren Ex-Kollegen von der PwC dort und mit denen habe ich in der PwC gut zusammengearbeitet. Die haben mir die Geschichte gut verkauft und haben mir gedacht, ja, das wird Spaß machen.
Und es war ja vor allem in den ersten Jahren durchaus eine schwierige Phase fürs Unternehmen dann. Du warst Head of Accounting. Aber man hat dich dann zum Head of Finance and Controlling gemacht in einer Restrukturierungsphase, muss man so sagen, wie es ist. Ja. 2008, wie gesagt, die ganze Weltwirtschaft hat eine am Schädel gekriegt, die Immofinanz durchaus auch noch im Spezielleren. Da war sehr, sehr viel Restrukturierung dabei. Ja. Das sind legendäre Geschichten, Convertibles und so weiter.
Convertibles, Dividende, Portfoliobereinigung.
Da war viel zu tun. Und die Zusammenarbeit mit Eduard Zehetner, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mit ihm immer den Punkt gehabt, wo war jetzt genau der Tiefstkurs in der Aktie, weil sie übernommen hat.
Auch das letzte Mal bei der Bubok-Feier, ja.
Genau, das sind immer wieder der Punkt, ob das ist 0,32 oder 0,5 und liebe Grüße, Eduard. Gell. Aber das war schon eine spannende Zeit und man hat damals in der Recovery, die ihr, glaube ich, gut gemeistert habt und auch mit den Wandlern schon unglaublich viel Möglichkeiten gehabt, da auch am Aufschwung wieder teilzunehmen. Ja.
Absolut.
Sprech mal über die Bubok. Das ist quasi, da habe ich dich gefragt, ob du zu Gast kommst. Danke dafür, dass du so kurz danach da bist. Und bei der Bubok hast du auch mehrere Rollen eigentlich gehabt, aus der Immofinanz raus und auch bei der Bubok direkt, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Also mehr aus der Immofinanz. Also ich bin damals im Zuge des Börsengangs der Bubok auch ausgeschieden. Ja. Ja, na, mehrere Rollen. Also vorher, ich war im Aufsichtsrat und natürlich war man, würde man sagen, maßgeblich beteiligt an der Abspaltung damals.
Es war eine erfolgreiche Geschichte, die man irgendwie zum Immofinanz-Performance-Ergebnis in der Aktie dazu rechnen muss. Auch immer so eine lange.
Das haben wir lange so verkauft, ja, dass das so sein muss.
Und es war auch eine gute Sache und 75 Jahre Bubok, sprechen wir auch über 4,5 tolle Jahre an der Börse, sehr schnell im ATX gewesen, damals die Immofinanz im ATX, die Bubok im ATX, ja, ist eine andere Zeit gewesen, ja. Die sind
eine andere Zeit von den Immobiliengesellschaften in Österreich, ja, genau.
Wenn wir jetzt so die 10er Jahre nehmen, Bubok haben wir erwähnt, da waren die 4 Jahre dabei, deine zweite Hälfte der Immofinanz-Ära, was waren da so die Highlights?
Was waren die Highlights in der Immofinanzzeit? Also, es war sicher 14 der Bubok-Spin-Off. Ja, was haben wir da alles gemacht? Da haben wir Anleihen begeben.
Übernahmeangebote abgewehrt.
Übernahmeangebote gestellt, abgewehrt. Ja. Da war schon einiges.
Da war einiges dabei.
Wir hatten auch noch die Anlegerklagen. Wir hatten schon 14 natürlich auch den damaligen Russland-Ukraine-Konflikt, der gewisse Schwierigkeiten natürlich hervorgerufen hat. Ja, da waren
Ja. Und du hast auch sehr eng mit meiner langjährigen Kollegin und ehemaligen Zimmerpartnerin beim Wirtschaftsblatt mit der lieben Bettina Schragl jetzt Semperit zusammengearbeitet.
Genau, wo wir jetzt wieder zusammenarbeiten.
Jetzt wieder zusammenarbeiten. Semperit kommen wir dann noch über verschiedene Rollen natürlich, genau. Und ja, wenn ich jetzt von der Immofinanz abschließend noch spreche, eigentlich, das war schon kritisch Ende der Nullerjahre und dass man dann gerne übernommen wird von mehreren, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man gute Arbeit gemacht hat. Muss man, glaube ich, so stehen lassen mal. Ja, wie ist es dann?
Ich finde ja, da muss man natürlich immer dem Edi ein paar Blumen streuen. Nicht?
Ja, das freut ihn eh, glaube ich. Ne? Ja. Das machen wir jetzt gerne.
Da war er natürlich schon maßgeblich.
Genau. Und die RHI, da gratulieren wir ihm auch noch, oder? Zur RHI, weil das hat er auch gut gemacht.
Die RHI hat er auch gut gemacht, aber da war ich ja nicht dabei.
Da warst du nicht dabei, genau. Ja. Das haben wir damit und damit, glaube ich, auch mal den Eduard, wie gesagt, haben wir getroffen bei der BUWOG und damit gehen wir jetzt doch in eine neue Schiene irgendwie rein. Die Zeit nach Immofinanz, CPI Europe, da ist jetzt kaum mehr Bezugspunkte,
Nein,
oder?
Hat keine Bezugspunkte mehr. Es ist jetzt auch, es ist jetzt 10 Jahre her, ja, mehr als 10 Jahre. Also ich kenne noch ein paar Mitarbeiter, die noch dort sind, aber das war's dann auch.
Na, genau. Raiffeisen Bank International AG. Da gibt's, glaube ich, auch, hast du mir gespoilert, eine recht interessante Geschichte dazu,
ja, genau.
Was das wie betrifft. Da bin ich sehr neugierig, weil die habe ich dann nämlich im Vorgespräch
genau,
nicht rausgelockt.
Nicht erzählt.
Genau. Zu was haben wir denn die Aufnahme, ne? Genau.
Also es war so. Ich kannte natürlich sozusagen die Vorstände und auch den Johann Strobel aus meiner quasi damals aktiven Tätigkeit in der Immofinanz. Und da war schon immer wieder mal ein bisschen so latent die Frage, naja, kann ich mir das vorstellen, eine Aufsichtsratsposition in einer Bank? Und das ist aber eigentlich unmöglich. Ja. Also aktiver Vorstand und eine Bank, schwierig darzustellen. Und dann ist 16, habe ich eine Tochter bekommen und ich war so, ich glaube, Anfang 17 war ich mit unserer Tochter, war ich unterwegs zum Babyschwimmen. Ja. Weiß nicht jeder, der mal Babyschwimmen weiß, also der Stresslevel ist unglaublich hoch. Ja. Und ich gehe so mit dem Kinderwagen und das Telefon läutet und ich denke, und es schau, denke mal, Johann Strobel, denke mir,
das Lachen ist gut. Ja, jetzt genau, gell. Ja.
Denk mir, okay, Johann Strobel, ja, muss ich später zurückrufen, weil das sozusagen kann jetzt kein ernsthaftes Gespräch führen. Ja. Mhm. Und habe dann am Nachmittag, nachdem ich mich auch wieder erholt habe, zurückgerufen und er hat dann gefragt, ja, also… damals war schon bekannt, Merger RBI, RZB und ich glaube, es war auch schon bekannt, dass er CEO wird. Ja. Mhm. Und hat mich gefragt, wie es denn jetzt eigentlich ausschaut. Ja. Ob ich nicht Zeit hätte und ob ich nicht mal vorbeikommen will mit ihm und damals dem noch Aufsichtsratsvorsitzenden und neuen Aufsichtsratsvorsitzenden mich mal unterhalten möchte. Ja, gut, das Ende ist bekannt.
Mhm. Und seit Juni 17 eigentlich.
Und
ne?
Genau, seit der HV 17 bin ich Aufsichtsrätin in der RBI.
Das ist auch schon eine sehr, sehr lange Ära. Und natürlich, es tut sich extrem viel auch in der Bankenlandschaft. Wir sprechen jetzt am 6. Mai, senden am 13. Mai. Heute ist die Aktie mehr als 5% im Plus zum Beispiel, weil du auch hier bist. Und höchstwahrscheinlich sind die Good Vibes irgendwie. Raiffeisen haben wir erwähnt, es geht dann auch relativ bald mit der B&C los bei dir,
ja,
in
auch
der
im
Zeitschiene.
Herbst 17,
im genau. Herbst 17. Mhm. Also da ist dann schon was losgegangen.
Ja, das ist eigentlich.
Was waren die ersten Steps bei der B&C
ja,
und wie
genau.
ist das?
Also ich kannte die B&C sozusagen vom Huschka-Preis. Ich war sozusagen mit meinem Mann dort immer wieder eingeladen und die Herren sind halt dann mal auf mich zugekommen und haben gesagt, ne, ob wir uns mal kennenlernen wollen und ob ich mir das gerne mal anschauen wollen würde. Habe ich gesagt, ja, das würde ich sehr gerne machen. Ich finde ja die B&C auch damals schon, ja, fand ich sehr spannend. Habe ich natürlich als Finanzvorstand auch die Unternehmen verfolgt. Ja. Ist klar, eine Holding, die sozusagen drei österreichische Unternehmen als ihre Kernbeteiligungen hat, das war schon…
Nehmen wir die bitte mal kurz für die Hörerinnen.
Also,
ja, nein, ich
Semperit, Amag und die Lenzing. Mhm. Und ich habe natürlich aus meiner Immofinanzbrille immer ein bisschen mit Neid auf die geschaut, ja, und habe mir gedacht, boah, die haben einen Kernaktionär, das muss schon etwas leichter sein, weil die Immofinanz hatte ja damals eben keinen und das war schon in manchen Situationen ein bisschen anstrengend, sage ich mal.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Also habe ich mal hingeschaut und habe mir gedacht, puh, Kernaktionär ist was Gutes, ja. Und ja, und dann hat das halt so begonnen. Dann haben wir uns kennengelernt, dann bin ich in verschiedene andere Rollen gekommen und 22 hat sich dann die Gelegenheit ergeben, in den Stiftungsvorstand zu gehen und die habe ich auch offensichtlich angenommen.
Mhm. Also, ja, weil es steht auch da.
Genau. Ja, genau. Ja. Und freue mich, dass ich das in Wirklichkeit machen darf. Ja.
Und die Stiftung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr habt im Vorjahr den 25 gefeiert.
Genau. Jubiläumsfeier, 25 Jahre B&C Privatstiftung.
Ja. Ja. Huschka-Preis, da denke ich immer an die Mariella Schurz, die das aufgebaut hat. Einer meiner ersten Gäste im Podcast. Ich werde die Folge mit ihr verlinken natürlich. Und ich denke auch bei der B&C natürlich an die andere Bank als die Raiffeisen. Natürlich aus den 80er Jahren noch. Das war immer das CA in Wahrheit, Semperit, legendäre Geschichte. Ja. Meine Beginnzeit an der Börse. Erich Hampel haben wir auch erwähnt.
Haben wir auch schon. Ja.
Ja. Sprech mal kurz über die aktuellen Mandate, die du da hast, zum Beispiel bei der AMAG jetzt. Mhm. Ja, wir gehen nicht aufs Tagesgeschäft und so weiter ein. Du bist Aufsichtsrätin bei der AMAG. Wie kann man sich das so vorstellen als B&C, als Eigentümerin?
Ja,
schwere Frage.
Wie kann man sich das als Eigentümervertreter eigentlich vorstellen? Eigentlich gar nicht anders als verglichen, wenn man Kernbeteiligungseigentümer ist oder Mehrheitsbeteiligungseigentümer oder wenn man so wie in der RBI quasi für den Streubesitz drinnen ist.
In der RBI bist du für den Streubesitz.
Genau.
Ja.
Das hat mich jetzt auch so. Ich bin ja in keiner Landesbank, nicht Generaldirektor.
Ja. Vielleicht, ja, genau.
Eher unwahrscheinlich. Ja. Es ist in Wirklichkeit mittlerweile, glaube ich, relativ ähnlich. Mhm. Ja, natürlich als Kernaktionär hat man natürlich noch größeres, ich weiß gar nicht, ob man noch größeres Interesse hat, aber wahrscheinlich beschäftigen wir uns schon noch mal mehr damit, wobei ich nicht sagen will, dass ich mich mit der RBI nicht auch viel beschäftige.
Das ist ganz klar, ja. Und Semperit seit 2019, haben wir schon erwähnt, das ist jetzt der Wiederbezugspunkt mit der Bettina Schragl natürlich.
Aber die Bettina ist noch gar nicht so lange da, jetzt weiß ich es nicht ganz genau auswendig.
Ja, zwei, drei Jahre, glaube ich. Nicht seit 2019. Nein. Ja, genau. Und wie reiht sich jetzt die Privatstiftung in die B&C-Gruppe ein? Kann ich das auch noch kurz fragen?
Ja, die Privatstiftung ist der Eigentümer der Holding und die Holding hat drunter wieder die Kernbeteiligungen hängen. Das ist eigentlich, also wir sind der oberste Eigentümer.
Und ihr seid da, glaube ich, in der Nähe von der Uni in Wien.
Universitätsring 14.
Genau,
so
wie
sie
die nehmen McDonalds oder was, in der Gegend von einer Fast.
Fast nehmen McDonalds, aber es ist eigentlich das Palais Frusse,
das klingt doch besser,
das,
ne?
Viele kennen aus dem Buch Der Hase mit den Bernsteinaugen.
Echt?
Ja.
Habe ich wieder eine Bildungslücke?
Kannst du gerne, machen wir eine Führung.
Eine Lesung, genau.
Lesungen machen wir keine, aber.
Wir machen eine Lesung und dann ruft der Johann Strobel an oder sonst.
Genau,
diesmal bei mir. Nein, schauen wir mal. Na, spannend. Und wenn wir jetzt schon mehrere Banken besprechen, dann möchte ich noch eine Bankengruppe reinbringen, nämlich die Volksbankengruppe. Und da gab es dann irgendwann einmal die Immigon-Portfolioabbau, die ja, glaube ich, gut funktioniert hat, auch nach schwierigen Zeiten. Da hast du auch eine Funktion.
Genau, in der Immigon bin ich Aufsichtsratsvorsitzende und wie soll ich das jetzt sagen? Wir hoffen, dass diese Abwicklung bald zu Ende ist.
Zahlt sich schon ein bisschen, ne? Muss man sagen.
Naja, bis 28 war es immer vorgesehen.
Da steht bis 28?
Ja.
Na gut, das ist entspannt. Wir haben ja noch Zeit. Da steht nominated by the Ministry of Finance of the Republic of Austria.
Nein, genau, es war Entsendung durch die Republik, ja.
Also, ja, das heißt das, okay. Ja. Aber wie, okay.
Und wieso war das so? Ich bin damals eigentlich schon in die ÖFAG gekommen als Nachfolgerin vom Schelling. Ja. Mhm. Also es ist halt eine Position frei geworden. Und dann bin ich kurz hinausgegangen, weil das war 14 dann auch mit dem Problem, wo die Immofinanz eh genug zu tun hatte. Und bin dann 16, nachdem ich aus der Immofinanz wieder ausgeschieden bin, quasi nach der Spaltung der Volksbanken in die Immigon wieder gegangen. Mhm. Und wieder mit einer Entsendung.
Jetzt möchte ich mit dir noch ein bisschen in Richtung Aufsichtsrätinologie gehen. Was ist der Hauptunterschied, wenn du jetzt einen Vorsitz hast wie bei der Immigon?
Es ist mehr Arbeit.
Denke ich mir. Mehr Verantwortung auch. Ja. Oder gar nicht?
Zwangsweise, weil man geht davon aus, also die anderen gehen davon aus, man weiß, man hat sich mehr damit beschäftigt, man sollte es eigentlich besser wissen und folgen natürlich sinngemäß auch dem, was man glaubt, was richtig ist. Ne?
Ist da eigentlich ein Unterschied in der Beaufsichtigung eines Industrieunternehmens versus einer Bank von der Geschäftstätigkeit? Ja, ein bisschen was wird schon.
Also von der Geschäftstätigkeit ist klar. Es ist in der Bank schon noch einmal ein bisschen anders.
Europäischer auch, glaube ich.
Weil die Aufsicht eine ganz starke Rolle spielt und ganz viele Vorgaben macht. Aber sonst an sich ist es überall gleich intensiv, würde ich sagen, mittlerweile. Ja.
Jetzt haben wir eh schon kurz über die Banken ein bisschen Regulatorik irgendwie angesprochen. Auch Aufsichtsrätinnen, Aufsichtsräte müssen sich permanent irgendwie weiterbilden. Mhm. Da tut sich viel, oder?
Da tut sich viel. Da tut sich einerseits natürlich in der Bank viel. Mhm. Die Bank macht da, muss man auch sagen, für ihre Aufsichtsräte regelmäßige Schulungen, damit auch gerade das Bankrechtliche oder abgedeckt wird. Und sonst als Steuerberater muss ich natürlich auch Fortbildungen machen. Also da kommt schon einiges zusammen. Ja.
Und jetzt hast du noch einmal so nebenbei Steuerberaterin erwähnt. Du bist Steuerberaterin.
Ich bin Steuerberaterin und habe aber aufgrund der vielen anderen Sachen gar nicht so viel Zeit für die Steuerberatung machen.
Kann ich mir vorstellen. Aber immerhin da schließt sich irgendwie der Kreis zu dem, was du überhaupt nicht machen wolltest. Ne?
Und ja, stimmt.
Aber wer sagt schon irgendwie, ich möchte Multi-Aufsichtsrätin bei den größten Unternehmen des Landes werden?
Hätte ich mir auch nicht gedacht.
Das ist aber ein wunderbar schöner Weg, wenn man jetzt noch einmal zurückgehen zu 75 Jahre BUWOG. Mhm. War eine schöne Feier. Das Unternehmen ist natürlich übernommen worden, hat aber erfreulicherweise doch mehr Identität bewahrt als ein anderes übernommenes Unternehmen, als die Convert, ich da meine, auch von der Vonovia. Mehr eigene DNA noch überleben lassen irgendwie. Wie siehst du denn den Standort? Momentan ist es auch ein großes Thema mit der B&C. Natürlich, ihr seid ein wesentlicher Player, ein wesentlicher Eigentümerin, Eigentümer im Land. Wie siehst du den Standort Österreich momentan? Das ist jetzt die Frage, wo sie lächelt wieder. Das könnte man fast stehen lassen, das Lächeln.
Schau, Immobilien, ja. Die BUWOG hat einfach Immobilien in Wien, in Österreich. Ich glaube, da gibt es keine Frage. Ja. Da ist nur die Frage sozusagen der Verwaltung. Ja. Und nachdem ich ja selbst in einem Haus wohne, wo die BUWOG die Hausverwaltung macht, weiß ich ja, dass die BUWOG das auch ordentlich macht.
Ja, das glaube ich gern.
Wie sehe ich das für den Industriestandort Österreich? Naja, naturgemäß, die B&C hat ja als Stiftungszweck Förderung des österreichischen Unternehmertums. Das heißt, wir wollen ja unsere Standorte in Österreich haben, also das ist ja einer unserer Ziele. Aber was wir natürlich schon sehen, ist durch die letzten Jahre hohe Lohnkostensteigerungen, hohe Energiekosten. Also das macht's nicht einfach.
Ja. Die Standorte zu halten auch.
Genau, es macht's nicht einfach. Ja.
Und jetzt haben wir auch wieder die Körperschaftssteuererhöhung für fast alle börsennotierten Unternehmen, weil die Million ist natürlich, mich betrifft es nicht, aber ja, vielleicht. nein, das geht sich nicht aus, wenn ich den Gewinn jetzt nehme, aber es ist natürlich schon ein Thema, das ja, könnte man stundenlang weitersprechen auch. Und die B&C, die hat ja auch nicht börsennotierte Beteiligungen, die spielen aber weniger bei dir rein, glaube ich, oder?
Naja, wir beschäftigen uns als Stiftungsvorstand, nachdem alles unter der Stiftung hängt, wir beschäftigen uns natürlich damit. Genau, wir haben einen Bereich, wo wir uns auch mit Startup-Unternehmen beschäftigen und versuchen eben auch da im kleineren Rahmen österreichisches Unternehmertum zu fördern oder was auch sinnvoll sein kann für österreichische Unternehmen.
Spannend. So, und jetzt gebe ich zum letzten Mal in dieser Staffel 24 an die Melanie von Strabag Real Estate. Was hast du für die Börse People?
Wie doch die Zeit verfliegt, liebe Börse People Community. Schön, dass ihr mir wieder zuhört und es lohnt sich. Versprochen. Silo Office Park sagt euch was? Silo Next ist der dritte fertiggestellte Bauteil dieses Bürokomplexes. Die ersten beiden Bauabschnitte sind voll vermietet. Ein ziemlich klarer Beweis für Qualität und alles richtig gemacht, meine ich. Nehmen wir gemeinsam Silo Next unter die Lupe, das Gewerbeprojekt der Strabag Real Estate. Der Name klingt erstmal technisch, oder? Doch dahinter steckt ein ganz klares Konzept. Flexible Flächenstrukturen, energieoptimierte Gebäudetechnik und nachhaltige Materialien wie CO2-reduzierter Beton, recycelter Baustahl und Schafwolldämmung. Break. Bevor ich jetzt zu technisch werde, wir sprechen nicht über ein Prestigeprojekt, sondern über einen Bürostandort in Toplage in 1230 Wien mit optimaler öffentlicher Verkehrsanbindung. Was finden künftige Mieter im Silo Next? Vom Einzelbüro bis Großraumbüro. Lichtdurchflutete, flexibel gestaltbare Büroflächen mit großzügigen Raumhöhen über 2,9 Meter und eine High-End-Kommunikationstechnologie. Neue Ideen brauchen Freiräume. Und auch diese finden die künftigen Mieter durch die campusartige Struktur direkt vor der Tür. Darum, ich würde nicht warten. Schaut in die Shownotes, dort hinterlegt Christian den Link zum Projekt. Bleibt neugierig, stay tuned.
Liebe Melanie, vielen lieben Dank für den tollen Content und die vielen guten Ideen. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu pingpongen. Und jetzt zurück zu dir. Birgit. So, und zum Schluss stelle ich jetzt doch noch die typische Hobbyfrage, weil selbst bei 75 Jahre Buvo kann man nur über die Erfolge vom Eduard gesprochen. Nein, liebe Grüße noch einmal. Und,
genau, der ist sicher Schluck auf.
Nein, aber sportlich geht sich ein bisschen was aus, oder?
Sportlich geht sich ein bisschen was aus.
Da fährt die Rettung vorbei.
Mehr im Winter, ehrlicherweise, als im Sommer.
Skifahren.
Genau, Skifahren, Skifahren gerne, Eislaufen, was man halt so macht, wenn man aus Kärnten kommt. Ne?
Aus Kärnten, ja. Warst du irgendwann einmal so mit Startnummern unterwegs, auch als Skiläuferin?
Ja, war ich. Das haben meine Eltern aber dann beendet, weil es gab damals einen schweren Skiunfall bei einem Rennen. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, das war's jetzt.
Ich kann mir dich gut vorstellen, so zwischen den Riesenslalomtoren zum Beispiel.
Ist, glaube ich, es wäre ganz gut gelaufen, aber es hat nicht sein sollen.
Gut, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt lange und ich mit viel, viel, viel Freude über deinen Weg, der auch ein bisschen gemeinsame Touchpoints immer wieder gehabt hat, gesprochen. Ich durfte jetzt deine Matura-Klasse bei der ABA begleiten, zum Beispiel bei Podcasts und so weiter. Hat mir viel Spaß gemacht. Die jungen Leute sind super drauf, wissen aber nicht genauso, wo es hingehen sollte mit ihren Skills noch und wie sie sich. Hast du irgendwelche so generellen Tipps jetzt ohne auf eine Person bezogen? Wie geht man das am gescheitersten an, mal die First Steps zu machen, wenn man will, aber nicht weiß was?
Ja, also mir ist es eigentlich auch nicht viel anders gegangen. Ich hab,
Steuerberater.
Das wollte ich nicht. Ja. Ich habe die Matura in einem Gymnasium gemacht und habe mir gedacht, na gut, ich muss einmal studieren, weil mit der Matura im Gymnasium kann ich eigentlich nichts anfangen. Also insofern würde ich jedem empfehlen, einfach was zu studieren. Ich habe dann in Folge BWL studiert, auch weil ich immer noch nicht wusste, was ich werden will. Und dann hat sich's sozusagen angefangen, einfach zu entwickeln. Als ich am Fertigwerden war, gab es halt interessante Möglichkeiten. Und das würde ich wahrscheinlich jetzt jedem raten, auch in einer ähnlichen Situation mal sozusagen, wenn er nicht weiß, was er tun soll, auf die WU zu gehen, anfangen zu studieren, ins Ausland zu gehen und sich einfach dann anzuschauen, was es für Möglichkeiten schon während oder am Ende des Studiums gibt.
Also wachsam bleiben, ja, und seinen Skills vertrauen einfach. Liebe Birgit, hat mir riesig Spaß gemacht. An euch da draußen, danke, danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge. Es war auch etliches an Börsegeschichte dabei. Ganz genauso, wie ich es mag, an dich, Birgit. Danke, dass es so schnell geklappt hat nach dem Buwok-Treffen. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, Christian, auch an dich. Und ja, bis bald. Schnell.
Bis bald. Tschüss, tschüss. Presented by Strava Real Estate, I give myself the Mandala Coin.